So sammelten sich am Vorabend seiner Zerstörung alle Sünden der Menschen in Mordheim, so wie ein Geschwür die Gifte des Körpers in sich sammelt, bereit vom Messer des Chirurgen aufgeschnitten zu werden. Bernhard van Hall, General der Hexenjäger. Höret, höret und willkommen zum Altdorfer Herold mit Folge 27. Mein Name ist Paul und heute habe ich zwei Gäste bei mir. Einmal den lieben Dennis vom Beim Imperator Nichts Neues Podcast.
Schönen guten Abend.
Und den lieben Merlin, Freund von uns allen und Mordheim-Enthusiast.
Ja, hallo ihr Lieben.
Und damit ist auch so ein bisschen schon gesagt, worum es heute geht. Wir machen eine kleine Sonderfolge. Es soll um Mordheim gehen. Zum einen die Lore dieses Ortes in der Geschichte von Warhammer Fantasy und auch das Spiel an sich. Und dazu habe ich mir halt heute die beiden mit eingeladen, um ein bisschen mehr Expertise hier bei uns reinbringen zu können. Doch so wie immer wollen wir vorher natürlich noch ein bisschen über Hobby Progress sprechen. Bei uns zählt jeder Tabletop Hobby Progress. Es muss nicht nur um Fantasy gehen. Und ja, erzählt doch gerne mal, was ihr bisher so gemacht habt. Merlin darf gerne anfangen.
Ja, also bei mir ist es gerade relativ monoton. Ich bereite unter anderem eine Battlefield Gothic Apokalypse vor und bin dementsprechend am Drucken, Ausstanzen, Malen, Traden und so weiter. Das Ganze werden wohl so 15.000 Punkte werden, soweit ich das in Erinnerung habe.
Das wäre jetzt meine Frage. Ist das sehr viel? Ich meine, ich hab wirklich nicht viel Gothic gespielt. Ist das vergleichbar mit 15.000 Punkten bei Warhammer 40.000, sage ich jetzt mal?
Ich würde sagen, es ist größer. Du musst ja ungefähr so vom Maßstab denken wie bei Epic oder Legions Imperialis, was du da auf den Tisch stellst. Also es ist schon mächtig. Also werden wir auch uns 3 Tage lang wegsperren und dann beschäftigt sein.
Mit wie vielen Leuten spielt ihr das und wie viele Punkte sind das dann pro Person?
Ja, also pro Seite 17.000 Punkte, wie schon gesagt. Wir sind jetzt momentan zu fünft.
Ach so.
2 Spieler spielen die große Ork-Invasionsflotte und ich bin bei den 3 Imperial Navy-Spielern. Wir verteidigen quasi.
Na, das ist super. Cool. Leider gar nichts. Ich mache jetzt mal den Santa. Ich hatte diese Woche letzte Woche, da hatte ich noch eine andere Aufnahme. Da konnte ich ein bisschen Hobby Progress vorweisen, aber seitdem leider nichts, weil ich hier zu Hause in einer Baustelle hänge und jede freie Minute jetzt hier in den Ferien noch leider ein bisschen Arbeit dann hier und da und in die Baustelle geflossen sind und in Airsoft gerade so ein bisschen, aber geht jetzt sehr bald weiter wieder mit, also ich kann sagen, was ich vorhab, nämlich als nächstes kommt ein Fünfertrupp Terminator für meine Sons of Medusa, also Command Squad wird weiter gebaut und bemalt dann. Ja, das ist der nächste Schritt. Dann habe ich mich meine Sons of Medusa erstmal soweit fertig. Und du?
Ja, cool. Ja, bei mir doppelt sich das so ein bisschen, weil wir die Folge, die ihr vor ein paar Wochen gehört habt, wurde am selben Tag aufgenommen wie die heutige. Deswegen ist mein Hobby-Progress der gleiche. Ich arbeite fleißig an meiner Sons of Horus 30K-Armee für das Event in Berlin beim lieben Karl Marx on Griffin, das im Mai stattfinden wird. Und ich habe ziemlich Zeitdruck, schaffe nicht so viel, aber mache sonst hobbytechnisch auch nichts anderes, als diese furchtbare Armee fertig zu kriegen.
Und wieso furchtbar?
Nee, eher furchtbar, weil also ich bin so jemand, weißt du, wenn ich Druck habe, das zu machen, dann habe ich nicht mehr so Bock.
Ah, okay.
Das ist leider so ein bisschen die Krux. Und ich hatte eigentlich früh genug angefangen, aber wie immer spielt das Leben dann so seine Streiche und dann hat man doch nicht so viel Zeit. Und jetzt ärgere ich mich gerade noch furchtbar mit meiner Airbrush rum, weil die immer verstopft und das hält mich gerade ein bisschen auf, aber vielleicht prokrastiniere ich damit auch so ein bisschen. Also ich könnte ja auch andere Sachen machen, aber ja, das ist so, das geht gerade so bei mir.
Karl Marx und Griffin ist ja auch sehr fleißig, gerade mit Ultramarines, ne?
Sie auch. Ja, und sowieso auch mit dem Board, ne? Also der macht ja ganz viele Boards für das Event. Das sieht wunderbar aus. Also, falls du uns hörst, Grüße gehen raus. Bist ein echter Macher. Um mal hier im Sprech zu sein.
Ja, ist so.
Okay, dann würde ich jetzt mal überleiten zu unserem Thema. Mordheim ist für viele Leute ein Begriff, glaube ich, selbst wenn die noch nie Warhammer Fantasy gespielt haben oder vielleicht sogar nur die Videospiele kennen oder so. Aber ich würde jetzt mal ganz schlicht reinstarten, was eigentlich die Geschichte von Mordheim in der Welt von Warhammer Fantasy ist. Mordheim ist bekannt als die City of the Damned. Und es war einst eine große Stadt im Imperium und sogar die ehemalige Hauptstadt der Provinz Ostermark. Die wurde vor Jahrtausenden gegründet von Rittern des Ordens der Krähe und entwickelte sich bald zu einem Handelszentrum, das direkt am Fluss Styr lag und wurde auch eine militärische Bastion gegen die Gefahren aus den Bergen. Trotz zahlreicher Bedrohungen, etwa durch Orks und andere Kreaturen, konnte sich die Stadt über lange Zeit behaupten und galt als wohlhabend und einflussreich.
Ja, doch, wie man das halt aus Warhammer so kennt, bleibt es nicht bei eitel Sonnenschein und Wohlstand. Nee, stattdessen führt dieser Wohlstand auf Dauer zu einem ziemlichen moralischen Verfall und Dekadenz. Im Jahr 1999, nach imperialer Zeitrechnung, erscheint dann ein gewaltiger zweischweifiger Komet am Himmel. Kenner wissen, das ist meistens ein gutes Zeichen und genauso wurde das halt auch ja gedeutet und die Leute glaubten daran, dass das ein Zeichen ist, ein Omen, dass Sigmas Rückkehr bedeutete. Und so begab es sich, dass Pilger, Glückssucher und so weiter aus dem ganzen Imperium nach Mordheim strömten, sodass es ziemlich schnell ziemlich eng in dieser Stadt wurde und dieselbige aus allen Nähten platzte. Mit dem massiven Zustrom verfiel aber auch, wie man es von den ganzen Eldar in Warhammer 40.000 dann kennt, leider zunehmend die Ordnung und zwar vollständig. Anarchie, Hedonismus und Korruption breiten sich aus und schon bald erhielten sogar die mächtigen Chaosmächte ihren Einzug in die Stadt.
Ja, und selbstverständlich, es muss diese Messernacht zum Jahr 2000 sein. Ja,
Klar.
zur Katastrophe. Der Komet ist volle Lotte auf die Stadt abgestürzt und hat Mordheim vollständig zerstört. Also dabei sind auch die meisten Bewohner der Stadt sofort gestorben und die Stadt ist jetzt halt ein Trümmerfeld. Und wenn es die Heiligen immer so sehen, es war natürlich ein Urteil Sigmas über die verdorbene Bevölkerung, Sodom und Gomorra. Nee, scheiße, Mordheim, sorry.
Go
Gomorrheim. Gomorrheim.
Mordheim.
Nach der Zerstörung blieb die Stadt dann als ein verfluchter Ort zurück. Überall gab es Ruinen, ja, alles war Schrott. Aber in diesen Ruinen fanden sich Splitter des Kometen, sogenannter Weirdstone. Das ist ein mystisches und auch hochbegehrtes Material, was halt von Chaosenergie strotzt und die Entdeckung zog zahllose Kriegerbanden, Abenteurer, Söldner und Kultisten an, die dann in den Ruinen der Stadt nach Reichtum und Macht gesucht haben.
Ja, die Stadt an sich ist dadurch ein Ort voller Gefahren. Verlassene Marktplätze, wo einst mal richtig reger Handel herrschte, brennende Bibliotheken voller verbotenem Wissen, von Monstern bewachte Brücken und verfluchte Bezirke, in denen ruhelose Geister umgehen. Kreaturen mutieren natürlich durch den Einfluss des Wordstones, während rivalisierende Banden in den Straßen um Beute und Überleben kämpfen. Mordheim ist damit nicht nur eine zerstörte Stadt, sondern ein Sinnbild für den Verfall und die zerstörerische Kraft des Chaos im Warhammer-Universum.
Dun, dun, dun.
Dun, dun,
Ja,
dun.
damit sind wir ja im Prinzip durch mit dem Lore-Teil, ne? Aber wie der gute Paul schon angekündigt hat. Jetzt wisst ihr, worum es geht und dann erzählen wir euch mal ein bisschen was über die Geschichte und die Erstehung dieses Spiels. Und zwar ist es offiziell von Games Workshop veröffentlicht worden, 1999, wer hätte es gedacht, ne? Was ein Zufall. Genau das Jahr, in dem der Komet da reingeballert ist. Aber das kam nicht direkt als die geile Grundbox, wo wir gleich mal drauf eingehen werden, heraus, wie man es kennt, sondern die haben zuvor im White Dwarf, ich habe jetzt leider nicht die Ausgabe im Kopf, aber die hatten halt mal so in so einer ja, kleinen Sommerkampagne, sage ich jetzt mal, Vorabregeln mal rausgebracht, ne, für auch diverse Warbands, wie man Mordheim spielen kann. Da habe ich auch damals, das waren meine ersten Mordheim-Schritte. habe ich mit dem lieben Kiki zusammen, Klassenkamerad, falls du zuhörst, liebe Grüße. Er hatte Skaven gespielt und ich hatte mir nach diesen Vorabregeln eine Warband Zwerge zusammengebaut. Es waren Pappgebäude, meine ich, mit im White Dwarf zum Raustrennen. Und damit haben wir dann halt damals Mordheim gespielt. War super. Relativ kurz darauf erscheint halt eine Grundbox mit dem Titel Mordheim, City of the Damned. Da waren zwei Warbands drin, voll spielbar, absolut modular, mit noch Zubehörrahmen, allem Zip und Zap, wirklich, was das Umbauherz begehrt. Und zwar waren es einmal die generischen Reikländer, die halt eher aussahen wie so eine Bande irgendwie abgerissener Piraten, muss man sagen, und Skaven. Dazu ein fantastisches Regelbuch, können wir gleich auch gerne nochmal drauf eingehen. Gelände, halt so Pappgelände, wie man es aus der alten Zeit so kennt. Dann musste man aus so einem Bogen raustrennen, bisschen knicken, zusammenschieben. Und dann hatte man da halt so Häuserruinen. Und ansonsten alles an Zubehör, was man denn so zum Spielen braucht.
Ja, und wie es vielleicht schon ein bisschen anklingt, das Spiel unterschied sich halt deutlich von den klassischen GW-Spielen, die es so gab, zumindest im Fantasy-Bereich. Es ist halt kein Massenschlachtensystem, sondern ein Skirmisher. Also ein Spiel, was halt darauf ausgelegt ist, dass du kleine Banden hast, mit denen du Scharmützel spielst. Man könnte es ein bisschen vergleichen, das kennen ja die meisten Hörer, irgendwie Necromunda oder Kill Team, rein von der Größe, oder vielleicht auch Warcry, obwohl ich da nicht so drin stecke.
Ich auch nicht.
Und so ein System bietet natürlich dann an, dass man einen viel größeren Fokus auf die einzelnen Figuren setzen kann. Ne? Also du spielst irgendwie, keine Ahnung, zwischen 10 und 12 Figuren, sage ich jetzt mal. Und jeder hat irgendwie seine Geschichte, sein individuelles Aussehen. Damals wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, die Figuren waren alle aus Zinn. Aber Umbauten sind möglich und du hast natürlich auch viel mehr Zeit, die Figuren geil anzumalen, wenn du da irgendwie nur so ein paar vor dir hast, mit denen du aber eine lange Zeit spielen kannst.
Ja.
Und andererseits, wenn man sich mal irgendwie ein bisschen umschauen will, kann man sich auch mal locker eine andere Warband zulegen und anders als in einem großen System muss nicht irgendwie 1000 Euro auf den Tisch legen, um eine zweite Armee anzufangen.
Ja, und ja, es ist halt, wir sind da gerade in der Hochzeit der fünften Edition Warhammer 40 Fantasy, ne? Und darauf basiert, also auf diesem Regelwerk basiert im Prinzip auch Mordheim. Also viele Sachen, die heutzutage gar nicht mehr richtig zu denken sind in diesem ganzen gestreamlineten Warhammer oder Games Workshop Regelkosmos, ne? Mit ja, hier muss man jetzt irgendwie einen Droppod, muss jetzt eine Base drunter haben, damit der Footprint immer der gleiche ist. Sowas gab's da nicht. Ne? Also da wurde geschätzt, ob du einen Charge machen kannst. Ne? Also du hast einen Charge angesagt, dann wird geschätzt. Und wenn du das nicht schaffst, ob die Entfernung hinkommt, dann hat der Charge nicht geklappt, kannst aber beschossen werden. Ne? Und das tut deiner Armee, weil du oder deiner Warband ziemlich weh, wenn du beschossen wirst, weil du levelst halt mit und mit hoch mit jedem Spiel, was du gewinnst oder verlierst. Wichtig ist gar nicht mal gewinnen bei Mordheim, sondern überleben. Ne? Das ist deswegen ist es eine Spielmechanik, sich zurückzuziehen, ne? Damit du halt bloß halt deine liebgewonnenen Mannekes am Leben erhältst. Wieder aufstocken ist ziemlich teuer. Naja, und weil sich das halt großer Beliebtheit erfreute, dieses Spiel, wurde dann halt in den folgenden Jahren das erweitert durch zahlreiche Artikel im White Dwarf. Dann kam die erste Erweiterung, das Annual 2002. Im Übrigen die Bücher für Mordheim. Das sind gute Wertanlagen. Kann ich nur empfehlen, wenn man da dran kommt, zu einem vernünftigen Preis kaufen und weglegen. Ist nicht verkehrt. Ich habe zwei Annuals. Und dann kam noch das Empire in Flames, auch eine Erweiterung, eine offizielle gewesen. Die habe ich leider nicht. Ja. Hast du die, Merlin, zufällig?
Leider nicht. Hm. Das war wie mit so vielen Spielen damals in der Zeit. Ich dachte mir, ja, ich konzentriere mich auf 40k und Fantasy. Alles andere hole ich mir dann später mal, wenn ich regelkonformer bin. Und irgendwann war später dann nicht mehr.
Traurig. Ja, also das Empire in Flames ist auch wirklich schwer zu bekommen, ne? Und dann auf eBay oder so zu Preisen, die man eigentlich nicht mehr zu bezahlen bereit ist. Dann hat Games Workshop im White Dwarf die Rubrik Town Crier vorgestellt. Und das ist halt im Rahmen von so einem Im Stil war es wie nennt man das? Ja, der Town Crier, ne? Der Heini, der so durch die Stadt läuft und der Herold, sage ich jetzt mal. Der Altdorfer.
Der Mordheimer Herold.
Der da halt neue Sachen vorstellt. Und das ist dann halt später als eigenständige Veröffentlichung rausgekommen. Ne? Also da gab es dann halt eigene Heftchen dazu. Dann ist in den Regelwerken und halt am Town Crier ist ein Brigantenduo, Uli und Marquand, wer sie noch kennt, rausgekommen. Da gab es noch kleine Comics zu. Die haben halt auch im Rahmen vom Warhammer Monthly, könnte man auch nochmal drüber sprechen, weil das ist eine eigene Comic-Reihe, die damals von Games Workshop vertrieben wurde. Fantastisch im Übrigen. Ja. Es gibt schon mal auf eBay, wer mal Geld unbedingt loswerden möchte, kann man Original-Panels hier und da ersteigern. Richtig geiler Kram dabei. Und die haben halt auch eine eigene Ausgabe Warhammer Monthly bekommen mit einem Comic. Der ist richtig cool. Ja, dazu kamen dann halt im Town Crier halt mit und mit neue Szenarien, Regeln. Also die Regeln wurden immer, was heißt komplizierter? Die haben die ausgearbeitet, würde ich sagen. Ne? Also es wurde detaillierter. Mordheim ist ein sehr detailliertes Spiel, weil es halt, der Maßstab ist ja deutlich kleiner. Es kommen neue Schauplätze rein, es kam eine Kampagnen-Map, die ich sehr empfehlen kann für eure Kampagnen. Das übernimmt einem, also nimmt einen wirklich das Kampagnenschreiben selber ab. Haben wir selber lange genug drauf gespielt. Und natürlich zusätzliche Warbands. Na, am Anfang hast du irgendwie so eine gute Handvoll gehabt mit noch Söldnern, die man anheuern konnte. Und das wurden halt im Laufe der Zeit immer mehr. Ne? Und so konnte man dann halt auch seine Kämpfe nicht nur in Mordheim austragen, sondern halt auch in anderen Regionen, wie es gab ein Lustria-Setting, es gab ein Khenri-Setting oder auch Albion. Anfänglich.
Ja, Albion, das war noch was. Ja. Geile Nummer. Nachdem die offizielle Unterstützung von Mordheim beendet wurde seitens Games Workshop, gibt es trotzdem immer noch eine ziemlich beliebte Nummer in der Community und Fans halten es halt bis heute am Leben. Also richtig groß finde ich da die Seite broheim.net. Die haben so richtig, richtig viel Kram. Die haben sämtliche Regelbücher, die haben sämtliche Town Criers, die Comics meine ich auch. Die sind schon so weit, dass sie die Regelbücher in Print Ready irgendwie zum Download anbieten, dass man sie gleich zum Buchbinder schicken könnte. Unbegeistert, was soll ich sagen?
Da verstehe ich auch gar nicht, wie die das gemacht haben. Also das ist ja damals federführend von Thomas Pirinen geschrieben worden. Mit, ich meine, Mike Chambers war auch noch groß mit drin. So, und der Herr Pirinen, der ist ja heutzutage federführend oder mit federführend hinter, wie heißt das jetzt? Meine Güte, Trench Crusade. Aber wer so Games Workshop ja kennt, die sitzen ja auf ihrer IP und auf ihren Trademarks und so weiter und so fort. Aber über Broheim mit Unterstützung von Pirinen ist das komplette Regelsystem, der offizielle Teil, das ist Public Use, ne? Also das kann sich jeder alles runterladen und benutzen. Finde ich wild.
Ja, ich hatte auch gesehen, dass der Thomas auch in der, es gibt eine ganz große Mordheim-Facebook-Gruppe, kann ich allen empfehlen, die interessiert sind, auch wenn Facebook ja eigentlich tot ist, da ist der selber auch noch total aktiv. Da sieht man aber auch andere bekannte Gesichter ab und zu mal posten, also John Blanche ist da auch ab und zu mal, das ist schon wild da in der Community.
Ja, gerade wo du John Blanche sagst, ne, das ist ja auch, also John Blanche und seine Arbeit sind ja auch integraler Bestandteil von Mordheim. Also der John Blanche war Creative Director und der hatte absolut freie Hand. Und das merkt man auch, ne? Du hast überall auch diese eingebauten Fische, die man halt so als Easter Egg irgendwo überall, jeder hat irgendwo einen Fisch in der Hand oder auch bei so Bildern und sowas, ne? Also ist wunderschön illustriert alles, wenn man denn auf diesen Stil steht. Aber das ist für mich ja eh Oldschool Warhammer. Naja, auf jeden Fall Broheim, Riesending, ne? Auch interessant, die haben, weil Mordheim hat, Mordheim ist völliges Chaos. Ich weiß nicht, ob wir gehen wir gleich noch, ja, wir gehen noch drauf ein, wie sich das Spiel auch spielt, richtig? Ja, ne? Aber schon mal vorweg, es gibt kein Balancing. Das ist auch nicht gewollt, weil Mordheim ist kein Turnierspiel. Ja? Es gibt zwar Events und Invitationals und so weiter und so fort, aber das war nie gedacht, genauso wie Warhammer 40.000, dass es nicht als Turnier gespielt wird, sondern als narratives Beisammensein unter Freunden. Und da würden auch mal Fünfe gerade sein gelassen und ne, das passt halt so. Aber du hast eine ganz klare Tierliste und das ist auch bei Broheim eingebracht worden. Ne? Also du hast da Warbands drin, die zwar von Broheim abgesegnet von Pirinen offiziell in Anführungszeichen zu spielen sind, ne? Aber da sind halt welche, die sind so broken, wie zum Beispiel diese, wie heißen sie? Diese Vampir-Bretonen. Die baust du doch, oder, Paul?
Sior, glaube ich, oder?
Moussillon, genau.
Moussillon. Nee, ich baue die nicht, aber Grabowski,
Ach ja, stimmt.
glaube ich.
Genau. Und also die kann man halt auch spielen und das ist halt ein Haufen Vampirritter auf Pferden, die da alles niederreiten. Also machst du alles mit kaputt natürlich. Aber ja, aber damit man sich halt vorher ein bisschen in der Gruppe auch absprechen kann, hast du eine Tierliste, wo man sehen kann, okay, vielleicht sollte man sowas nicht mit reinnehmen oder vielleicht als narrativen Gegenstand und nicht als wirkliche Bande oder sowas. Naja, wie wir schon gehört haben, der reine Tabletop-Bereich wurde ziemlich ausgeweitet eine ganze Zeit lang. Darüber hinaus wurde es aber auch digital umgesetzt. Und zwar ist 2015 das Computerspiel Mordheim City of the Damned erschienen und entwickelt worden von Rogue Factor und veröffentlicht von Focus Interactive. Habe ich auch eine ganze Zeit lang gespielt, aber ich bin in solchen Spielen einfach nicht gut. Das läuft immer eine Zeit lang irgendwie einigermaßen so, nicht mehr so, ja, ganz cool. Und entweder ist die Lernkurve einfach viel, viel steiler, als ich es zu packen, als ich es gepackt bekomme, oder der Computer schummelt. Ich denke, letzteres auf jeden Fall. Vor allem werden da irgendwelche Mutanten gespammt, die alles kurz und klein kloppen. Naja, und 2017 erfolgte dann noch die mobile Variante für Smartphones und sowas mit Mordheim Warband Skirmish. Das habe ich allerdings nie gespielt.
Ich auch nicht, tatsächlich.
Ziemlich lame, ziemlich lame.
Ja.
Was mir noch zum Design einfiel gerade, weil du davon sprachst. So mancher Warhammer-Enthusiast ist ja schon mal ins Mekka gefahren nach Nottingham. Und wenn man in dieser Stadt, also für alle, die es nicht wissen, der Hauptsitz von Games Workshop ist in Nottingham in England. Und wenn man da in dieser Stadt unterwegs ist, die ist noch ziemlich alt.
Ja.
Viele mittelalterliche Gebäude und so. Und ist jetzt auch nicht die reichste Stadt. Also da wird jetzt auch nicht so viel neu gebaut. Und da stehen einige Häuser, wenn man sich das Regelbuch anguckt, sind das, beziehungsweise sind manche Zeichnungen von Häusern im Regelbuch die exakten Häuser, die in Nottingham rumstehen. Und da habe ich auch mal einen Post von Blanche und auch von Thomas gesehen, dass sie sich halt wirklich, die sind auf dem Weg zur Arbeit gewesen und haben sich halt an diesen Häusern orientiert. Und das finde ich einfach so cool. Das
Mega.
macht das so nahbar irgendwie. Was mich auch total fasziniert hat, war, es gibt so einen Blog, Echoes of the Imperium. Ich glaube, mittlerweile ist er nur noch auf Instagram. Und der hat eine Zeit lang Mordheim-Events veranstaltet. Das war dann immer unter Mordheim 2019, Mordheim, ne? Gibt es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Aber da war dann auch wirklich, ja, ich sag mal, die Creme de la Creme der Grimdark oder Kitbash-Community anwesend. Also so die coolsten Kanäle von Instagram. John Blanche selber war da und die Bilder davon sind fantastisch. Also, wenn ihr das mal so ein bisschen euch anguckt, nur sehr zu empfehlen. Also, ich glaube, sowieso ist ja auch, was Mordheim total ausmacht, dass es nicht nur um die Figuren geht, sondern auch ums Gelände. Du spielst ja auf einem relativ großen Tisch, ich glaube 4x4, und die Leute bauen da wirklich fantastische Sachen. Meistens ist es ja eine zerstörte Stadt, aber halt nicht so diese L-Formen wie bei Warhammer 40.000, sondern geil ausgearbeitete Fachwerkhäuser. Und das ist ja ein Hobby für sich schon, also da so geiles Gelände für zu bauen.
Ja, mit Kanalisation und Bootsanleger vom Fluss und Stadtmauern, Kneipen. Das ist schon geil. Das ist schon richtig geil. Das muss man sagen. Also, aber es gibt kein Spiel, wo Gelände so hochgehalten wird von Games Workshop wie Mordheim, ganz ehrlich.
Ja. Es ist ja auch ein integraler Bestandteil des Spiels, ne? Es ist nicht so wie bei, wo ich vorhin da diesen Footprint erwähnt habe. Du setzt eine Einheit in eine Ruine rein und die ist in Deckung, weil das nun mal der Footprint dieser Ruine ist. Bei Mordheim, du hast ja echte Sichtlinien, ne? Also das, was von deinem, die Modelle, die nun mal irgendwie verdeckt sind, sind in Deckung, ne, das, was man sehen kann, kann man beschießen. Und wenn was rausguckt, dann bist du zum Teil in Deckung. Und es ist so viel Lore um diese Stadt geschrieben worden für das Spiel, ne? Dass halt auch, wenn du diesen Campaign-Map-Dings benutzt, so, du hast, je nachdem, wo du in dieser Stadt spielst, hast du andere Regeln. Ne? Da passieren Dinge. Was ja innerhalb, also im Zentrum dieser Stadt, da wo der Komet runtergegangen ist, da ist ja The Pit. Das ist ein Krater. Gehen wir da noch drauf ein oder soll ich noch ein bisschen Lore dazu droppen schnell?
Erzähl das gerne. Das
ist nämlich ganz geil. Also, du hast außen, in den Außenbezirken, da ist die Stadt noch einigermaßen okay. Je weiter du nach innen kommst, ist es halt zum einen kaputter, natürlich, weil da ja die, ich sag jetzt mal, Atombombe runtergekommen ist. Und aber auch deutlich verstrahlter vom Weirdstone, ne? Aber nicht nur vom Weirdstone, sondern vom Chaos, was halt in der Mitte in diesem Pit sitzt. Und das ist auf Reddit habe ich das vor Jahren mal gelesen, ist es gedroppt worden. Und zwar, die Kreaturen, die das Zentrum beschützen, werden halt auch immer stärker. Und am Ende hast du halt im Prinzip einen Ring aus Chaosriesen, die Belakor beschützen, der im Kern von Mordheim in The Pit sitzt und da halt vor sich hin brütet und wartet halt irgendwie auszubrechen. Also ist wild, ist richtig wild. Und und dafür gibt's halt Regeln. Ne? Ich glaube für The Pit selber nicht, weil das Energielevel, das Tierlisting der Warbands ist nicht darauf ausgelegt, gegen Belakor zu kämpfen. Ne? Aber das haben die schon alles sehr schön bedacht. Du hast natürlich einen starken Chaos-Anteil, auch bei den Warbands, ne? Cult of the Possessed, dann den Carnival of Chaos und so weiter und so fort. Aber so die großen Antagonisten neben Chaos sind Skaven, die natürlich ihren Weirdstone sich da holen wollen, ne? Also große Mengen davon dort, damit die da halt ihre, ich sag jetzt mal, Dämonenmaschinen damit bauen können. Und dann hast du aber noch jede Menge Untote, weil die von Karsteins von Sylvania hinterher sind, da Macht anzuhäufen und auch Weirdstone da rauszuziehen. Ne? Also die sind da auch, also die schicken nicht nur Untote, sondern da werden halt auch irgendwie über Mittelsmänner sterbliche Söldnerbanden dahin geschickt, die gar nicht wissen, in was für Verderben sie laufen und so. Ist alles sehr schön ausgearbeitet.
Vielleicht sollten wir an der Stelle auch nochmal sagen, wir sprechen die ganze Zeit von Weirdstone. Das ist einfach nur ein anderer Begriff für Warpstein. Ne?
Ja.
Nicht, dass hier jemand sich wundert, was wir die ganze Zeit meinen.
Ja, es ist im Prinzip magisches Plutonium.
Was Skaven sich gerne durch die Nase ziehen.
Jawohl. Und dadurch auf richtig coole Ideen kommen. Wie Höllenglocken und Todesräder und Brut, wie heißt das? Brutschlundbestien. Ekelhaft.
Giftwindkrieger.
Wisst ihr eigentlich, ob das Imperium mal versucht hat, dem Ganzen da einen Einhalt zu gebieten?
Merlin? Ich rede die ganze Zeit.
Wie gesagt, habe ich da keine Ahnung, aber ich könnte es mir durchaus schon mal vorstellen, dass da so ein paar Befriedungsfeldzüge mal in der Vergangenheit gestartet wurden.
Also ich muss ehrlich gesagt, ich hätte es nochmal nachgucken sollen, aber wenn ich mich richtig erinnere, gibt es so eine Art Kreuzzug, der gegen Mordheim vollzogen wird und da wird alles in Schutt und Asche gelegt. Felder versalzen und so weiter und so fort, ja.
Und was natürlich irgendwie existent ist, sind ja die Sisters of Sigma, die ja, wenn ich das richtig in Erfahrung gebracht habe, mal ihren Hauptsitz, wenn man es so nennen will, in Mordheim hatten.
Ich glaube, ihr Kloster war auf so einer kleinen Insel im Fluss irgendwie so. Flusskloster, meine ich mal, gelesen zu haben. Mhm. Die haben da einfach mal ihre Brücken hochgeklappt und klappen sie ab und zu mal runter, um mal ein bisschen was zu erobern und ein bisschen was wegzumuschen.
Vielleicht an der Stelle können wir auch mal ein bisschen erzählen. Es gibt sehr viele Warbands. Ich würde nicht alle aufzählen, aber so ein paar kann man ja mal erwähnen. Ich werde auf jeden Fall mal die aus dem Grundregelbuch euch vorlesen, damit ihr so ein bisschen eine Vorstellung habt, wer da alles rumturnt in dieser Stadt. Also es gibt die Aberländer, es gibt die Tiermenschen, den Carnival of Chaos, also ein Chaos-Zirkus, der aber eigentlich eher so Nörgel ist, würde ich sagen.
Mhm.
Cult of the Possessed, also Menschen, die das Chaos anbeten. Dann gibt es die zwergischen Schatzjäger. Es gibt Kisleviten, es gibt Marienburger, Middenheimer, Orks, Ostländer, Reikländer, die Sisters of Sigma, Skaven, Untote, Hexenjäger. Und das ist nur das Grundregelbuch. Ich glaube, ich...
Söldner darf es nicht vergessen. Schätzen. Söldner sind ganz wichtig.
Ja, genau. Aber das ist ja keine eigene Fraktion.
Ja.
Es gibt auch noch ganz verrückte Sachen wie Gladiatorenkämpfer, Echsenmenschen, eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Piraten.
Ja. Allerdings haben die es auch, die haben es versucht, das einigermaßen lokal zu machen oder zu halten. Ne? Also offiziell ist nie ein Regelwerk für Chaoszwerge, also für eine Chaoszwergen-Warband rausgekommen, weil das, da wo die herkommen, das ist so weit ab vom Schlag für Mordheim. Und die haben halt auch ganz andere Interessen als Warpstone. Ne? Die wollen ja da ihre Dämonenmaschinen bauen und in Lava irgendwie anbeten. Und sowas brauchen die nicht. Ne? Genauso wie Echsenmenschen sind ja auch sehr weit weg. Ne? Es gibt zwar noch Bretonen und sowas, aber diese Echsenmenschen sind auch, meine ich, als inoffizielles Supplement rausgekommen.
Ja, ich glaube, die waren ja gedacht für die Lustria-Abzweigung, sozusagen. Oder auch, ne, Katai oder Int oder Nippon, die kommen ja auch gar nicht vor bei Nordheim, was ja auch Sinn macht.
Ja, Orks auch nur bedingt, ne, dafür Tiermenschen.
Ja, und ich sag mal, Ogre ist immer die Frage, wo die herkommen. Mhm. Eigentlich sitzen die ja auch ein bisschen weiter weg, ne.
Das sind ja eher so, die Ogre, die in Nordheim rumspringen, sind ja eher Söldner für die Schienenfraktion. Ja. Auch wunderbare Jede Modelle. Der eine Ogerschütze, der einfach so mit einer Kanone in der Hand dasteht, das finde ich absolut beeindruckend, muss ich sagen.
Aber die Warband Oger, die ist auch sehr hart. Also du hast natürlich sehr wenige, sehr langsame Modelle, aber die kloppen halt alles kurz und klein, ne? Im Nahkampf. Das ist eine Macht. Aber kannst du halt auch ausmanövrieren, ne? Also Mordheim geht viel über Board Control. Lange Zeit absolut broken waren, was waren das? Skaven, Gutter Runner mit Schleudern-Spam. Ne? Dann hast du, ich glaube, du kannst bis zu 16 Modelle in der Bande spielen. Dann hast du halt deinen Anführer gespielt und ansonsten 15 Schleuderer, die halt einfach alles kurz und klein geschleudert haben. Ist nicht schön, macht auch gar keinen Spaß, gegen sowas zu spielen, denke ich mal. Aber muss man ja nicht machen. Man ist ja unter Freunden.
Und was, um auf Broheim zurückzukommen, was da auch super ist, bei der ganzen Auflistung der Regeln für die Warbands haben sie die auch kategorisiert. Dass man weiß, welche sind offiziell, welche sind nur irgendwelche Fanmade-Sachen, welche bewegen sich so ein bisschen dazwischen. Da kann man auch so ein bisschen einschätzen, was das Balancing angeht. Ob es sich lohnt, die zu spielen. Oder ob das wirklich gar keinen Spaß macht.
Ja, ja, wie meine Kisleviten.
Aber ich glaube, wenn du in so einem Skirmisher wie dem, da spielst du halt das, was du auf dem Bock hast und was geil aussieht und geil basteln kannst. Ich meine, das Siegen ist da jetzt ja nicht so im Vordergrund wie bei so Turnierspielen oder sowas. Das ist ja wirklich nur Brezel, Spaß haben, den hässlichsten Dude gegen den schönsten Dude kämpfen lassen. Super. Ja.
Ich meine, es ist schon frustrierend, wenn du eine Kampagne spielst. Ich habe sowohl als Bretonen gespielt, als auch als Kisleviten. Und das sind beides keine starken Warbands. Ne? Wenn du sowas ab und an spielst, das macht halt schon Spaß. Aber in einer Kampagne, wenn es halt wirklich, alle anderen gehen halt ab und selber muss man halt gucken, dass man seine Taler zusammenkratzt, um Verluste irgendwie ausgleichen zu können. Das war's. Aber du kommst überhaupt nicht voran und du fühlst dich einfach nur an wie so ein Grind-Gegner für alle anderen, an dem die hochleveln können. Das ist auf Dauer schon ein bisschen frustrierend. Ne?
Da hätte ich mal eine Frage an dich. Und zwar, gerade wo du Bretonen erwähnt hast, wie kann ich mir denn so eine Bretonen-Warband vorstellen? So ein Questritter auf alle Fälle da und ein paar fahrende Ritter oder ein paar Knappen oder?
Exakt. Du hast als Helden hast du, da können wir gleich dann direkt mal übergehen, wie so eine Warband aufgebaut ist. Also als Helden hast du hast einen Questritter, ne, der die ganze Kiste anführt. Dann hast du da seine Gang aus fahrenden Rittern drumherum, Knappen als Helden. Und bei mir war das Gilles de Poisson, Le Poisson, der Fischritter. Das war so ein Ritter, der sich halt so zwei Fische an den Helm genietet hat. Und seine Heraldik war halt ein Fisch, ne? Oder zwei Fische, ich weiß es gar nicht mehr. Und die Bande von ihm, ne, du hast dann halt so Kriegsknechte, ne? Bogenschützen und so Men at Arms, ne? Mit Langwaffen oder Keule und Schild oder sowas. Und die hatten dann halt auf ihren Schilden teilweise dann halt noch Fische gemalt oder auch drauf genagelt, habe ich dann modelliert. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht, die zu basteln.
Ja, kann man ja generell dann einfach auch mal sagen, also die grundlegende Unterscheidung bei so einer Warband ist ja, dass du Heroes hast und Henchmen. Mhm. Also so Anführermodelle, von denen du meist irgendwie eins nehmen kannst und dann gibt's noch so zwei, drei oder so, die so ein bisschen besser sind. Und die Henchmen sind ja so die klassischen Handlanger.
Genau. Die können aber durchs Hochleveln auch zu Helden aufsteigen. Nicht alle. Ich habe lange Zeit jetzt mal als Komplementärkontrast zu meinen Bretonen zum Beispiel, habe ich Untote gespielt. Du hast einen extrem, also am Anfang ist der einigermaßen stark, aber der Vampir, der die Untoten anführt, wird mit der Zeit zu einem richtigen Monster, wie es halt mit einem Vampir so sein sollte. Die anderen Helden, die er zur Verfügung hat, sind gar nicht so stark, weil du hast einen Nekromanten. Es ist sehr von Glück abhängig, wie der performt, weil du deine Zauber nicht aussuchst, sondern würfelst. Aber wenn du Glück hast, dann kriegst du den Zombie-Zauber und damit kannst du gegnerische Gefallene zu deinen Zombies machen, für immer, inklusive der Helden und derer Ausrüstung. Also,
ach, krass.
Ja, das, und das war mit der Zeit, war das richtig, richtig schlimm, ne? Also, ach ja, und dann hast du noch Bucklige als weitere Helden. Die sind nicht besonders gut, aber die kannst du zu ganz passablen Bogenschützen ausbilden. Aber ansonsten hast du als Henchman, dann hast du so Zombie-Wölfe im Prinzip, Ghule, Zombies. Ich glaube, das war's.
Fledermäuse, oder?
Nee, ich meine nicht.
Nee, stimmt. Nee. Aber es ist ja so, dass eine Warband hat ja so eine Cap, wie viel man maximal nehmen kann. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mir da so Zombies hole vom Gegner oder, keine Ahnung, auch Söldner kauf oder so, kann ich damit diese Cap überschreiten?
Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine ja. Das war am Ende eine ziemlich... Also ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Aber weil der Vampir schon ziemlich teuer war in der Anschaffung, sage ich jetzt mal, hatte ich eh nicht so eine Riesen-Warband. Und es lohnt sich auch nicht, bei den Untoten zum Beispiel, die so riesig zu machen, weil deine Henchmen, die können fast alle nicht hochleveln. Also wenn die tot sind, sind sie tot. Das ist nicht so. Ja. Deswegen hatte ich dann durch Glück, also mit der Zeit, einen ziemlich harten Haufen Zombies dabei und zwei Ogersöldner, die ich mit einem Random-Event bekommen hatte. Und dann habe ich halt einfach weiter bezahlt und dann waren das meine. Und dann hatte ich da meinen Vampir mit dreifacher, der hatte eine Zwergenrüstung, eine Hellebarde, der hatte irgendwie, ich glaube, weiß ich, 4, 5 Attacken, konnte dreifache Reichweite in Nahkampf, seine beiden Ogersöldner dabei als Leibwache, dann den Zauberer mit seinen Zombies und dann halt die restlichen Henchmen. Also ich weiß nicht mehr genau, ob man damit den Cap überschreiten kann. Kann man uns gern da nochmal korrigieren, falls ich da was Falsches gesagt habe.
Natürlich.
Aber das war auf jeden Fall am Ende eine relativ große, sehr mächtige Warband. Wollte keiner mehr mitspielen, eigentlich. Dann habe ich sie dran gelassen und dann Kislevitan gespielt.
Sag mal, gab es da auch sowas wie NPCs oder sowas? Ich meine, ich habe irgendwelche Duellisten oder Straßenräuber oder Raubritter mal irgendwie als Minis damals gesehen.
Ja, einiges. Wie hieß denn der Typ? Es gibt Straßenräuber und es gibt auch den Road Warden. Das ist dann der imperiale, der Highway Patrol Typ. Den gab es in einem Blister beritten und zu Fuß. Wunderschönes Modell. Wunderschön. Ich habe den leider nur zu Fuß, den berittenen habe ich nicht. Aber du hast eine Zufallstabelle. Wir haben dann im Laufe der Zeit gemerkt, du würfelst das einmal im Spiel irgendwie oder du kannst irgendwie einmal pro Turn und wenn dann was passiert, dann ist auch gut. Wir haben es aber mit komplettem Chaos gespielt. Wir haben einfach in jeder Runde gewürfelt und da sind teilweise manche Spiele lang ist da das komplette, ja, die Hölle quasi über Mordheim eingebrochen, weil dann gab es Blutregen, dann sind irgendwelche Löcher aufgegangen, wo Leute drin verschwunden sind, die sich dann irgendwie wieder rauskämpfen mussten. Dann gab es den Frenzied Mob. Also es gibt auf jeden Fall NPCs, die durch im Prinzip ein Flussdiagramm bewegt werden. Ähnlich wie man es heutzutage bei Silver Bayonet sieht, ist halt auch zum Teil von den gleichen Leuten geschrieben. Und jede Menge, auch irgendwelche Monster, die halt erscheinen können, ne? Von irgendwelchen Riesenspinnen über Schleime oder irgendwie so ein Schneckennörgelbestie und sowas. Das kann man halt alles über eine Zufallstabelle erwürfeln. Das ist wirklich schön geschrieben und bringt das Spiel nochmal, macht es nochmal eine ganze Ecke dynamischer. Ne? Weil selbst wenn es für dich gerade richtig gut läuft, kann es halt passieren, dass dann irgendwie dieser ätzende Mob von so irgendwelche Dorfbewohner, die dann noch irgendwie wohnen und dann irgendwie durchdrehen, die sind halt, ist okay. Aber wenn halt auf einmal so ein riesiges Spinnenmonster oder der Söldner-Oger dann ankommt und sich dir seine Dienste anbietet, du den aber nicht bezahlen kannst vielleicht und der dann sagt, ja Moment mal, du bezahlst mich nicht, dann hole ich dich jetzt zu Klump, dann hast du auf einmal mit einem Oger da zu kämpfen. Ne? Super, super tolles Spiel.
Ja, oder rein zufällig mal einen Schatz finden oder sowas, dass man am Ende mehr Gold hat oder so für die nächste Runde.
Nein. Auch das.
Das ist ja auch ein guter Punkt. Es ist ja in dem Spiel anders als bei jetzt Warhammer zum Beispiel, du hast nicht Punkte, mit denen du deine Armee aufbaust, sondern mit Gold, ne? Mhm. Kannst du das noch mal ein bisschen ausführen? Oder ihr?
Magst du, Merlin?
Oh, mach du gerne. Ich höre dir gerne zu.
Okay, also, du verdienst Gold, ne? Du hast am Anfang einen gewissen Vorrat, aus dem du deine ursprüngliche Warband kaufst und ausrüstest. Und die musst du halt auch weiter unterhalten. Also es lohnt sich, wie gesagt, sobald du merkst, dass du Verluste hast, weil deine einzelnen Charaktere halt hochleveln. Sobald du Verluste hast, heißt es nicht, dass sie direkt tot sind. Das wird am Ende des Spieles gewürfelt. Aber die sind erstmal aus dem Spiel genommen. Es lohnt sich dann, sich zurückzuziehen. Weil, wenn du noch mehr Verluste hast und die sind schon hochgelevelt, sind die im Endeffekt teurer auszugleichen, als wenn du so Basis-Heinis mit reinnimmst, ne? Also es ist richtig ätzend so. Und du kannst halt, in dem Spiel ist es halt eigentlich immer Ziel, Weirdstone zu sammeln. So, das ist in den meisten Missionen, die halt vorgegeben sind, ist das so. Aber du kannst halt auch am Ende des Spiels kannst du würfeln, je nachdem, wie gut du gespielt hast. Also, ne, wie, wenn du der, ich sag jetzt mal, Gewinner bist, hast du da einfach mehr Möglichkeiten, auf einer Tabelle zu würfeln. Deine Bande wird losgeschickt, um Schätze zu suchen. Das kann von noch mehr Weirdstone, einfach mehr Gold, vielleicht einen magischen Gegenstand, eine besondere Rüstung oder sowas kann das sein. Das kannst du dann entweder weiterverwenden oder verkaufen. Du kannst den Weirdstone kannst du auch verscherbeln. Da gibt's Wechselkurse für, die mal besser, mal schlechter sind, für Gold. Und mit Gold kannst du halt entweder neue Heinis für deine Bande anheuern. Du musst deine Bande unterhalten, das kommt auch. Du kannst Söldner anheuern oder halt Ausrüstung kaufen.
Ja. Da haben wir noch eine Frage. Und zwar, wenn du jetzt mal dein, sorry Paul, wenn du einen von deinen Schergen hochlevelst, du hast ja, sagen wir mal, der kostet jetzt, pro Runde kostet dich 12 Goldstücke und der wird jetzt vom Bogenschützen zum Armbrustschützen oder zum Musketenschützen oder sowas, steigt dann auch irgendwie die Gage, die sie dir dann abziehen, kostet dann auf einmal dann 15 Goldstücke oder? Wird ja eigentlich Sinn machen.
Helden sind teurer als Henchmen.
Ja, das ist auch die Henchmen, die können ja auch irgendwie von der Bewaffnung her aufsteigen, dass du denen irgendwie mal irgendwann mal eine Muskete gibst oder eine Armbrust oder Langbogen, Kurzbogen, keine Ahnung, sowas meine ich.
Ja, also, aber das, also, ob du jetzt, also, wenn es ein Schütze ist und du dem jetzt, also, die Armbrust oder vor allen Dingen die Muskete ist deutlich teurer als der Bogen. Ja. Das macht den Verlust teurer, aber das heißt nicht, dass nur weil der jetzt A oder B hat, dass der dadurch im Unterhalt teurer ist.
Okay, alles klar. Okay. Ja.
Ja, jetzt haben wir so viel über die Warbands geredet. Lass uns doch jetzt mal schauen, wie das Spiel eigentlich funktioniert.
Ja, gerne. Also, du hast, wie es halt bei Spielen von Games Workshop oder so übrig ist, ne, hast du halt deine Warband, verschiedene Kämpfer. Und jeder dieser Kämpfer hat verschiedene Attribute, ne, wie Bewegung, Kampfgeschick, Stärke, Initiative, Widerstand und so weiter. Diese können halt im Laufe des Spiels durch Erfahrung verbessert werden. Kann aber auch sein, wenn der zum Beispiel aus dem Spiel rausgenommen wird, Kann er halt aber auch verschlechtert werden. Ne? Das ist halt das Geile. Bei Mordheim gegenüber Massenschlachtenspielen wie jetzt Warhammer Fantasy, da ist ja der Maßstab viel zu groß. Da hast du nicht die Möglichkeit, dich auf einzelne Modelle so zu konzentrieren. Und der starke Kampagnen- und Rollenspielcharakter von Mordheim macht's halt möglich. Ne? Also die werden, eventuell werden sie besser, lernen Fähigkeiten dazu, steigern Attribute. Es kann ja aber auch passieren, dass wenn halt, keine Ahnung, ne, dein Knappe wird aus dem Spiel genommen, weil er von einem Ogre-Söldner zu Klump gehauen wird. So, dann liegt er da erstmal und dann musst du halt am Ende würfeln. Wenn der das Spiel regulär überlebt, bekommt er halt seine Erfahrung und du kannst ihn dann halt später hochleveln. Wenn du aber würfelst und scheiße würfelst, im schlimmsten Fall ist der Mann tot, aber es kann halt sein, dass der vielleicht das Bein verkrüppelt zurückbehält und dann kriegt er einen Malus auf Bewegung. Oder das, was der da erlebt hat, hat so sehr an seiner Psyche genagt, dass er auf einmal dadurch einen Hass auf Ogre hat. Oder durchdreht, also ne, für Hass kriegst, ist gar keine schlechte Eigenschaft, ne? Oder der hat eine Narbe im Gesicht, die ihn so entstellt und dadurch fügt er auf einmal Angst zu oder sowas, ne, anderen gegenüber. Das ist der schöne Rollenspielanteil bei Mordheim, was halt auch dazu führt, dass einem die eigenen Banden auch wirklich ans Herz wachsen und halt Verluste halt auch wirklich wehtun. Also nicht nur finanziell, sondern man hat ja viel Zeit mit diesen Figuren verbracht. Vielleicht sogar, keine Ahnung, angenommen, der hat ein Bein verloren, dann bastelst du die Mini um, dass der halt ein Bein weniger hat oder sowas, ne?
Ja, Merlin, du kannst uns gerne mal ein bisschen was erzählen, wie so ein Spielzug aussieht.
Ja, es ist eigentlich relativ Games Workshop-konform. Ein Spielzug gliedert sich in drei Phasen. Da wärst du einmal die Bewegung. Ja. Nach der Bewegung bekanntermaßen der Fernkampf, was aber auch Magie sein kann. Du kannst ja statt einen Schützen auch einfach nur einen so kleinen Zauberer reinhauen. Kleiner Spaß am Rande. Und wenn das alles durch ist, Nahkampf. Das hast du halt immer pro Runde in Planablauf, wie es zu laufen hat, und kannst aber gleichzeitig noch so ein bisschen taktisch in die Tiefe gehen und kannst da so ein paar Entscheidungen treffen, wie du es vielleicht noch verbessern kannst. Und ja, das ist halt irgendwie, verbindet da Mordheim halt so ein Tabletop mit einem Rollenspiel von der Mechanik her und baut halt auf fortlaufende Geschichten. Von deinen einzelnen Kriegsbanden, von deinen einzelnen Kämpfern. Und ja, das ist halt schon so einen besonderen Reiz aus, finde ich, dass es halt mal so ein Spiel ist, was nicht nur würfeln, umbringen, sondern einfach auch mal ein bisschen nachdenken, wie kann ich die einzelnen Charaktere pushen, wie kann ich meine Bande aufbauen, wie stelle ich mich auf, wie nutze ich welche Verstecke und so weiter. Man hat schon so eine und die Atmosphäre, finde ich.
Mein Eindruck ist auch so ein bisschen, dass Gelände für Spiel eine viel größere Rolle spielt als vor allem jetzt Warhammer Fantasy, wo das ja eigentlich nur so Sicht- und Bewegungsblocker sind. Es ist ja auch ein sehr vertikales Spiel, oder? Wie würdet ihr das sehen?
So auf alle Fälle sehr dreidimensional, das muss man schon sagen.
Ja. Also es hat auch spieltechnische Auswirkungen, ne? Also Mauern hochklettern musst du halt auch, wird halt auch ausgespielt, ne? Oder zum Beispiel, du hast die Möglichkeit, du stehst halt irgendwo oben drauf, schmeißt deinen Gegner da runter. Also, ne, das da gibt's Möglichkeiten, dass man halt auch wieder irgendwo runterfällt, ne? Oder du läufst irgendwie über ein Dach, wirst beschossen, dann kann das sein, dass du, wenn du getroffen wirst, irgendwie da runterfällst. Und Fallschaden in Mordheim ist auch sehr, sehr schwer. Also, das macht, ne, du hast auf der einen Seite den Vorteil, dass du einfach einen besseren Überblick hast, ne, von oben, kannst du halt einfach auf mehr schießen, zum Beispiel. Aber ja, wenn du da runtergeholt wirst, auch nicht, also ist oft fatal. Haben die sehr gut implementiert.
Das klingt für mich, der jetzt Mordheim noch nie gespielt hat, aber Nekromunda schon, sehr ähnlich zu Nekromunda. Und da hast du ja auch so lustige Sachen wie, du kannst den nicht angreifen, weil er gruselig ist, oder dir geht die Munition aus oder solche Sachen. Mhm. Wie ist das bei Mordheim? Also können einem die Pfeile ausgehen, oder gibt's da auch sowas in die Richtung?
Deine Waffen können kaputt gehen. Das ist das Ding. Du hast deinen Munitionsbeutel, da ist dann Munition drin. Aber die Mishap-Tabelle verzeiht halt gar nichts. Und gerade wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, ich hatte es sehr häufig bei meinen Kisleviten, die haben halt die Möglichkeit, Strelitzen einzusetzen. Und das sind halt so Schützen mit so Hakenbüchsen, die noch eine Axt dabei haben. Und diese Axt kann man als so Stütze fürs Gewehr benutzen, ne? So ein Schießstock. Und wenn du halt scheiße würfelst, dann kann das halt sein, dass du nicht triffst oder dass das Pulver nass geworden ist oder sowas. Und im schlimmsten Fall fliegt dir halt einfach deine Kanone um die Ohren. Und dann stehst du da mit deiner Warband, die darauf ausgerichtet ist, dass du halt deine beiden Musketenschützen dabei hast und auf einmal hast du keine Musketen mehr. Das tut weh.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Ja, ich glaube, was man so am Ende auch sagen kann, ist es ein sehr zuallererst eigentlich einsteigerfreundliches Spiel, glaube ich, dadurch, dass du so wenig Figuren brauchst.
Mhm.
Was, glaube ich, aber andererseits eine große Hürde ist, ist halt das Gelände. Wenn man nicht gerade einen Club hat, der viel Gelände hat oder Freunde, so eine große Platte sich zu bauen mit extrem viel Gebäuden und irgendwelchen detaillierten, keine Ahnung, Fässer, die auf der Straße stehen oder so,
ja.
Das ist ja eigentlich eine viel größere Herausforderung, als mal eben eine Armee zu bauen, ne?
Ja. Das auf jeden Fall. Ich meine, wenn du das Glück hast und du kriegst deine Hände an die alte Grundbox, da ist halt schon viel Gelände mit drin, halt, auch wenn es halt nur so Pappaufsteller sind, aber immerhin. Aber was es heutzutage ja wirklich auch möglich macht, wenn du nicht gerade Lust hast, das alles in mühsamer Kleinarbeit irgendwie dir alles da selber zu basteln aus irgendwie Zahnstochern und Eisstäbchen. Es gibt fantastische 3D-Druck Angebote für Mordheim-Stil-Häuser in verschiedenen Stadien des Verfalls. Da hatten damals World of Tabletop oder Tabletop World, das war eine tschechische Firma, die hatten fantastische Häuser damals schon mal modelliert. Die waren verhältnismäßig teuer, aber wirklich jedes Stockwerk war ausmodelliert von diesen Fachwerkhäusern zum Beispiel oder Türme oder sowas, ne? Über 3-4 Stockwerke, die dann halt wie so Scheiben auseinandernehmen konntest. Die Sachen waren alle damals noch aus Resin gegossen. Die gibt's quasi nicht mehr, aber die haben ihre damalige Range, ich glaube, die haben irgendwie die wie heißt das, die Lizenzen oder irgendwie sowas verkauft. Und das gibt's mittlerweile alles als 3D-Datei zum selber ausdrucken. Also da, die Hürde ist, glaube ich, so hoch, wie man sie sich selber setzt.
Oder es gibt einfach Temu.
Ja.
Original. Ich habe schon ein paar Gebäude da bestellt. Man muss immer auf den Maßstab achten. Also ich hätte jetzt ein paar perfekte Gebäude für Warmaster, falls wir das mal wieder aufleben lassen wollen. Klassiker halt, ne?
Warmaster auch mal ein Thema für unseren Podcast auf jeden Fall in Zukunft.
Ja, wäre mal geil. Kenne ich aber nie.
Ist ja auch so, Spiel, also das sei natürlich auch zu erwähnen, das ist alles out of production, ne? Also man kommt nicht so einfach mehr an eine Warband für Mordheim. Mhm. Aber das Schöne an dem System ist ja, du kannst ja eigentlich aus allem Möglichen dir was bauen. Das muss ja noch nicht mal von GW sein. Und andererseits bietet GW ja mit den AOS und Warhammer Old World Figuren ja auch eine große Range an Sachen, die man nutzen kann oder umbauen kann.
Ja.
Und gleichzeitig ist der STL-Markt ja auch relativ groß. Ich glaube, Merlin, du hast ja ein bisschen Deep Dive gemacht, was da 3D-drucktechnisch an Figuren geht.
Ich habe es mir alle angeguckt. Es gibt super viele Startups, die diesbezüglich etliche Warbands rausgebracht haben. Es gibt natürlich noch eBay, es gibt, also sehr beliebt sind auch die AA von Old World, die imperiale Milizboxen, weil du ja einfach deine Dudes so zusammenbauen kannst, wie sie haben möchtest, mit Steinschlosspistole und Axt und so.
Ist das nicht die gerebrandete Reikländer-Bande?
Nein, also ein paar Modelle erkenne ich da wieder, tatsächlich, und da hast du halt Möglichkeiten, ne? Auch dir deine NPCs zu bauen, deine Townfolks zu bauen und so. Also die Milizbox ist schon stark. Natürlich gibt es auch noch über andere Kanäle, kommt man noch an originale Scans ran, aber da das nicht so legal ist, wollen wir da nicht weiter drüber reden. Telegram.
Also ich bin da vor ein paar Jahren mal auf eBay, Kleinanzeigen heißt es ja jetzt nur noch, mal über einen Typen gestolpert. Also das war eine Kuriosität, weil der hatte sämtliche alten Warbands aus Zinn verkauft. Der muss damals richtig viele davon gekauft haben, weil der hatte echt viele davon.
Ja, es ist also sag mal so, das Recasten oder Nachdrucken ist das Nachgießen von Zinnfiguren war natürlich einfach. Wenn du ein Grundwissen hast, also ich habe diesen Kunststoff und mit verschiedenen Metallen, das war damals Bestandteil meiner Ausbildung zum Maschinenschlosser. Da hast du in der Berufsschule jede Menge von diesem Formsand gehabt und da haben auch etliche Dudes ihre Hero-Quest-Figuren da mal als Zinn gegossen und so weiter. Das ging schon ganz gut.
Ich will dir das jetzt nicht unterstellen, dass er selber
gegossen hat. Nein, natürlich nicht. Aber das Ding ist, wenn du halt so eine originale Games Workshop-Figur hast aus Zinn und die auch wirklich in wirklich eine gute Druckform baust, dann ist auch das originale Games Workshop-Brand noch unten an den Füßen dran zu sehen. Es war ja alles damals diese Figuren für die Slot-Bases, diese Unart damals.
Ja, wieso Unart? Also ja, das ist ja auch wichtig bei Mordheim, meiner Meinung nach. Es wird auf eckigen Bases gespielt, ne? Also es gibt mittlerweile auch viele Leute, die machen es auf Rund-Bases, weil man kommt halt auch einfach viel besser ran, ne? Aber für mich ist Mordheim immer noch viereckig.
Ja, auf alle Fälle, aber Unterschied zwischen einer Plastikfigur und einer Zinnfigur ist halt einfach, beim Plastik knipst du schnell das Teil für das Slotbase unten ab und feilst ein bisschen und bei der Zinnfigur, da ist es schon ein bisschen mehr Eck. Da kriegst du es nicht so leicht eben, sag ich mal. Jo. Wenn du nicht mit dem Slotbase spielen möchtest.
Ja.
Ich glaube, ich werde auch einige Leute verärgern, aber ich bin nicht so ein Riesenfan der alten Modelle. Also ich finde sie so nostalgisch ganz schön. Aber wenn ich mir jetzt eine Warband baue, was ich an Mordheim liebe, ist halt, dass ich so viele Möglichkeiten habe. Und dann habe ich mehr Lust, mir was zu kitbashen. Und dann natürlich aus Plastik, weil es einfacher ist.
Ja.
Weil es halt auch nicht so ulkig aussieht, ne? Also dieser alte Scale mit diesen riesen Händen und so, muss man mögen.
Aber ich finde ja gerade, das ist ja, macht es ja aus, dass da so viel absolut Lächerliches bei ist, wie mit den Fischen, oder? Ich glaube, bei den Hexenjäger gibt es die eine Figur mit der Kasperle-Puppe auf der Hand.
Ja.
Mit ihrem Blick, also das macht schon was her. Und das, ja gut, kannst du natürlich auch kitbashen, ohne Frage.
Ja, aber ich finde auch gerade also wenn man die im Vergleich zu anderen Zinn-Modellen aus ihrer Zeit nimmt, sind die bis auf beim Cult of the Possessed, finde ich, da sind schon ein paar Modelle dabei, wo ich mir gedacht habe, was haben sie denn dabei gedacht? Aber alles in allem sind die schon wirklich schön modelliert und gegossen, ne? Also wenn ich habe viel für meine Warbands aus anderen Warbands gebaut und das sind, also auch von den Proportionen her, sind das größtenteils wirklich sehr, sehr feine, schöne Miniaturen, die eher so in die Range gehen wie heutzutage zum Teil gute historische Miniaturen. Auch also im Zinnbereich, klar wird das nie so fein sein wie Plastik, ne? Aber da haben die sich schon alles in allem wirklich, wirklich Mühe mitgegeben. Also finde ich, ne? Klar, es ist halt auch bei mir so ein Nostalgie-Ding, ne? Ich kenne es halt aus meiner Kindheit noch. Aber also ich finde, die halten den Test der Zeit, sage ich jetzt mal, deutlich besser als viele andere Zinn-Miniaturen, die Games Workshop so auch später noch produziert hat.
Ja, da würde ich auch mitgehen. Also keine Frage. Wenn wir gerade drüber sprechen, was sind denn eure Lieblingsbanden eigentlich?
Also bei mir sind, ich tendiere immer zwischen zwei, weil ich die auch storytechnisch witzig finde. Zum einen sind es definitiv die Hexenjäger. Die haben eindeutig die lächerlichsten Miniaturen. Wichtig ist natürlich, dass der Oberhexenjäger immer eine brennende Fackel in der Hand hat und eine Steinschlosspistole. Einfach herrlich. Und auch schon, wie schon erwähnt, der eine Typ mit seiner Kasperli-Figur. Du hast Hunde dabei. Du hast noch, da ist noch so ein keine Ahnung, so ein Flagellant oder sowas mit einem riesen Trash-Flegel voller Nieten. Total herrlich. Und das zum Kontrast dazu hast, finde ich die Marienburger ziemlich geil, weil die auch so Storytechnisch sind, so, die Marienburger, die eitlen Gecken, die sich alles leisten können. Das FC Bayern der Mordheim-Welt, sagen wir es mal so. Viele Pistolen, viel Rüstung, viel Bling-Bling, viele farbliche Akzente, viel Heraldik. Hat schon was. Das tut mich schon ab.
Ja, ich habe bei mir waren es, würde ich sagen, am Ende, also ich finde die, also mit am schönsten, wenn man jetzt nicht irgendwelche, ich sag mal, Abhumanen da jetzt nimmt, um immer im 40.000 Sprech zu reden, die Ostländer fand ich immer super, weil die halt sehr, sehr historisch sind, ne? Also von den Modellen her, ne? Da hast du Leute mit superschönen, erinnert an so an Visby-Funde zum Beispiel von den Rüstungen her, ne? Einfach irgendwelche, ja, so verhutzelte Typen mit vorgeschnallter Kugelbrust, ein schöner spitzer Eisenhut drauf mit einem Malchus und mit einem Buckler in der Hand, also ganz ganz tolle Modelle. Aber so für mich meine Lieblingswarband von dem, was ich gespielt habe, waren die Kisleviten. Die haben mir großen großen Spaß gemacht und das Ding ist, die sind halt wirklich nicht stark, echt nicht. Aber die haben einen Tanzbären dabei. Das ist wichtig. Und der Tanzbär ist eigentlich total kacke, weil der ist zwar in den ersten zwei Spielen, sag ich jetzt mal, ist der schon nicht schlecht, weil der macht Angst und ist sehr stark. Aber der muss halt immer seinen Bärenbändiger dabei haben. Sonst ist der nicht spielbar. Wenn der Bärenbändiger stirbt, dann steht dein Bär halt irgendwie doof rum. Also musst du den halt auch bezahlen. Der kann aber wiederum zum Helden werden. Aber der Bär kann halt nicht hochleveln. Das heißt, du hast am Anfang deiner Warband-Schaffensphase hast du diesen Bären, die du für wirklich viel Gold kaufen musst, und dann wird er nicht stärker. Und zwar relativ schnell merkt man das. Aber du kannst halt im Prinzip nicht, also du kannst Kisleviten ohne Bären spielen, aber dann spielst du halt keine Kisleviten, ne? Also du willst halt den dabei haben. Also man ist sich bewusst, dass man seine eigene Bande von Anfang an schwächt, dadurch, dass du die überhaupt spielst. Aber das macht's halt aus, ne? Das ist Mordheim.
Ja, geil. Ich finde total spannend, einerseits den Cult of the Possessed, also verrückte Chaos-Anbeter mit Mutation und irgendwie noch ein Tiermensch dabei. Das finde ich einfach cool. Das ist grimdark und es bietet super viel Potenzial zum Basteln. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie sie sich spielen.
Die Mutanten werden sehr schnell sehr hart.
Ja, also wenn ich da überlege, dass ich denen irgendwie eine Tentakel oder eine Klaue oder eine Dämonenseele geben kann irgendwann, das klingt schon einfach super. Ich glaube, der Kontrast dazu sind dann irgendwie auch die Sisters of Sigma, die so ein bisschen, ja, vielleicht so Ritas des Warhammer Fantasy Universums sind, also krasse Kämpfer-Nonnen, die höchst religiös sind und mit kleinen oder großen Hämmern da ordentlich auf die Kacke hauen und auch einfach fantastisches Artwork haben bei ihren Regeln, was mich schon so abholt, wo ich es auch schade finde, dass es, ich habe noch keine Modelle gesehen, die so geil sind wie die Artworks von denen.
Lassen wir das mal so stehen. Aber das Artwork, aber man muss schon sagen, bei Mordheim, das Artwork ist ziemlich cool. Und die Sisters of Sigma, die haben natürlich auch ihren eigenen Söldner dabei, ihre Söldnerin. Ich habe jetzt leider vergessen, wie sie heißt, aber auch ziemliche Bestie, die mit zwei Hämmern da ziemlich krass durchhackt. So eine Art eigenes Saint Celestine, nur ohne Flügel. Allerdings, was ganz geil gewesen ist, als Mordheim, ich glaube, 25-Jähriges hatte, gab's ein Modell, das ist damals in Auftrag gegeben worden von, ja, ich meine, Thomas Pirinen hat das in Auftrag gegeben quasi, und das ist dann von Hardcore Miniatures rausgekommen, und das war ein Söldner basierend auf dem Artwork von, also du hast in dem Mordheim-Regelwerk hast du einen so einen Söldner-Heini, der, wie hieß er denn noch? Luther, meine ich. Luther, der halt immer wieder Sachen erklärt, ne, so als so Sprechblasen, hast den Kopf von dem und so, und auf seinem Artwork ist eine Miniatur rausgekommen, den man dreierlei bauen konnte, und zwar als Schwertkämpfer, Zauberer, Schütze mit immer unterschiedlichen Hüten und Bewaffnung und sowas. Also der Körper war der gleiche und ja, und der sah so gut aus wie das Artwork. So.
Ja, muss ich mir mal angucken, auf jeden Fall.
Ja, der kam mit zwei Mordheim-Würfeln.
So Artwork technisch, ja, schöne Dinge. Aber ich habe immer so, ich vermute, in meinem Kopf war Mordheim immer so ein bisschen eine Tabletop-Fantasy-Version von Ritter der Kokosnuss, so ein bisschen von der Dynamik her und den teilweise überzogen lächerlichen Charakteren.
Nachvollziehbar auf jeden Fall.
Das ist ja auch sehr tongue-in-cheek gedacht. Ja,
wenn diese Grim-Dark-Optik jetzt dazu machst, da kannst du halt schon richtig fiese, dreckige, abgefuckte Gestalten hinzaubern da, ne?
Ja, ja, Mordheim ist dreckig. Dieses, wie hieß denn, da gab's doch dieses eine Artwork-Buch, The Reich at War, oder wie hieß das? Ich hab's hier stehen.
Ja.
Und das ist ja, also das ist ja voll mit Mordheim-esken Figuren. Lohnt sich da mal reinzugucken, ist super. Also sehr, sehr, sehr verschroben.
Ja, ich glaube, damit wären wir so ein bisschen am Ende angelangt. Ich hoffe, es war für euch ein cooler Einblick in das Spiel. Vielleicht regt es ja ein paar Leute an, sich da mal ein bisschen mehr mit zu beschäftigen. Vielleicht habt ihr auch Bock, dass ihr öfter sowas hört. Vielen Dank an euch auf jeden Fall, dass ihr da so ein bisschen Expertise liefern konntet.
Hat mich sehr gefreut.
Schön, dass ihr dabei wart.
Es war mir eine Freude.
Ja, mal wieder was, wo ich einfach sehr gern drüber rede, ne? Mordheim. Finde ich super. Hätte ich auch echt Bock, nochmal zu spielen.
Ja, vielleicht schafft man es ja irgendwann mal, ein Spielchen zu spielen.
Gelände ist da und Warbands sind da.
Dann muss ich wohl mal wieder in den Süden kommen.
Hm.
Dann bleibt ja eigentlich nur noch wie immer unsere Playlist und ihr habt bestimmt einen Song mitgebracht, der da wunderbar drauf reinpasst.
Dann fange ich mal an. Und zwar, da es ja alles im Endeffekt, die in Mordheim unterwegs sind, irgendwie Landstreicher und Vagabunden sind, ging mir gleich der Song Vagabonds von New Model Army durch den Kopf. Den würde ich gerne hinzufügen.
Sehr schön. Dennis?
Ich hoffe, der ist noch nicht mit auf der Playlist, aber ich finde, der passt thematisch und auch so von der Atmosphäre her sehr gut rein. Und zwar ist es aus dem Diablo 1 Soundtrack der Song Tristram, wenn man es denn als Song benennen darf, möchte. Das ist dieses Gitarrending, was halt in dem Dörfchen Tristram die ganze Zeit im Hintergrund läuft.
Ach, cool. Ja, ich habe wieder einen Dungeon-Synth-Song mitgebracht von Hermit Knight, This Unforgiving Land, weil ich glaube, Mordheim nichts vergibt.
Nee, wirklich nicht.
Und all diese Songs könnt ihr wie immer in unserer Spotify-Playlist hören, Hellebarden und Höllenglocken. Sie ist bei unserem Instagram verlinkt und ich werde auch unsere beiden Gäste bei Instagram verlinken. Da findet ihr sie und deren tollen Hobbykram, den die so machen. Und damit würde ich erstmal Tschüss sagen. Wie immer, folgt uns auf allen Kanälen, liken, folgen, kommentieren. Wir freuen uns und macht's gut.
Macht's besser. Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal. Es war mir eine Freude und tschüss.
Ciao.